Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen: Vulkanasche und die Folgen, dritter Tag. In Deutschland öffnen einzelne Flughäfen kurzzeitig für den Verkehr Richtung Osten und Norden. Doch das bleibt die Ausnahme.
Die Aschenwolke bewegt sich leider kaum. Sie löst sich nicht auf. Das heißt, die Gefahrenlage bleibt die gleiche. Deshalb halten wir die Sperre aufrecht,
sagt der Chef des Bundesamts für Zivilluftfahrt. Wir haben ihn im Echo-Gespräch über die Flugsperre, ihre Begründung und die immer lauter werdende Kritik. Außerdem Staatsbegräbnis in Polen. Präsident Kaczynski wird in Krakau feierlich beigesetzt. Und Wahlen in Zypern. Bedeuten sie das Ende der Entspannungspolitik? Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Georg Aufdermauer mit den Nachrichten.
Die Schweiz sperrt ihren Luftraum wegen der Vulkanasche aus Island bis mindestens morgen Montag 14 Uhr. Beim Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel hieß es, man habe Messungen auf dem Jungfraujoch gemacht. Der Entscheid, das Flugverbot zu verlängern, basiere auf diesen Messungen sowie auf den aktuellen Wetterprognosen. Die Swiss streicht morgen Montag alle Langstreckenflüge. Außerdem werden bis morgen Abend um 20 Uhr keine Europaflüge durchgeführt. Zur Bewältigung des riesigen Passagieraufkommens führt die SBB auch heute praktisch alle internationalen Nord-Süd-Züge doppelt. Der Präsident der Europäischen Kommission will wegen der Luftraumsperre über großen Teilen Europas eine Klärung der Lage herbeiführen. In einer Mitteilung von José Manuel Barroso heißt es, die Sperrung des Luftraums wegen der Vulkanasche habe eine noch nie dagewesene Lage geschaffen. Die EU hat für morgen Montag eine Sonderkonferenz der europäischen Verkehrsminister einberufen. Auf gewissen Flughäfen Deutschlands und Norwegens ist das Flugverbot inzwischen teilweise etwas gelockert worden. Das heißt für Flüge durch Lufträume, die nicht mehr so stark von der Vulkanasche belastet sind. Die Aktivitäten des Vulkans im Süden von Island nehmen wieder zu. Dies hat der isländische Wetterdienst mitgeteilt. Die Wolke aus Wasserdampf, Asche und kleinen Glasteilchen treibe weiterhin auf Europa zu. Eine grundlegende Änderung der Lage habe es nicht gegeben und die Prognosen sagten keine Wetteränderung voraus. Mit einem feierlichen Staatsbegräbnis hat Polen Abschied von Präsident Kaczynski und seiner Frau genommen, die bei einem Flugzeugabsturz vor einer Woche ums Leben gekommen waren. Nach einer Messe in der Marienkirche wurden die Särge durch die Krakauer Altstadt zur Wawelburg gebracht, wo die beiden Toten in der dortigen Kirche beigesetzt werden. Viele Staatsgäste blieben der Feier in Krakau allerdings fern, weil die Aschewolke über Europa ihre Anreise verhinderte. Unter ihnen waren US-Präsident Obama, die deutsche Bundeskanzlerin Merkel, der französische Staatspräsident Sarkozy und auch Bundespräsidentin Leuthard. Wichtigster ausländischer Gast war der russische Präsident Medvedev. Papst Benedikt hat während seines Besuchs in Malta Opfer getroffen, die von katholischen Priestern sexuell missbraucht worden waren. Laut dem Sprecher des Vatikans hat der Papst den Opfern versprochen, die römisch-katholische Kirche werde alles tun, um die Täter vor Gericht zu bringen. Zudem gebe es Maßnahmen, um Kinder in Zukunft besser vor Übergriffen schützen zu können. Der Erzbischof von Malta fordert eine Kirche, die demütig genug sei, die Fehler und Sünden ihrer Mitglieder anzuerkennen. Ein Waadtländer Polizist hat kurz vor 3 Uhr früh auf der Autobahn A1 einen Mitfahrer in einem gestohlenen Auto erschossen. Der Polizist feuerte mehrere Schüsse ab, als der Lenker des Autos bei Seva im Kanton Freiburg auf eine Polizeisperre zuraste. Das Auto war zuvor zusammen mit zwei anderen Fahrzeugen aus einer Garage im bernischen Lies gestohlen worden. Wegen der anschließenden Spurensicherung auf der Autobahn A1 in Richtung Lausanne zwischen Kerzers und Alsterweyer-le-Lac war diese fast 12 Stunden lang gesperrt. Das Dokumentarfilmfestival von Nyon hält einen neuen Direktor. Luciana Barisone tritt die Nachfolge von Jean Perret an. Der Vorstand des Vereins Vision du Réel wählte Barisone einstimmig an die Spitze des Dokumentarfilmfestivals. Zurzeit leitet Barisone das Festival del Popoli in Florenz. Zum Sport im Schweizer Fußball und der Fußballmeisterschaft wird es heute spannender. Der FC Basel, der sein heutiges Spiel gewonnen hat, übernimmt die Tabellenführung von den Young Boys, die heute nicht reüssierten. Marcel Melcher.
Beim Auswärtsspiel in Sion haben die Berner Young Boys vieles versucht, um in Führung zu gehen. Ibe hatte aber mit einem Pfosten und einem Lattenschuss in den Startminuten einiges Pech. Sion hingegen nutzte die drei Möglichkeiten der ersten Halbzeit zu drei Toren. Am Ende gewann Sion gegen Ibe mit 4:1. Der FC Basel nutzte beim Heimspiel gegen Luzern nicht nur die Möglichkeit, um punktemäßig zu Ibe aufzuschließen. Basel verbesserte dank einem 5:0 gleich auch das Torverhältnis nachhaltig und übernimmt deshalb neu die Tabellenspitze. Im dritten Spiel des Tages verliert St. Gallen gegen die Grasshopper mit 0:1. Beim Weltcupfinale der Springreiter in Genf hat der heimische Pius Schwitzer einen Podestplatz erreicht. Der Tagessieg und der Weltcup-Gesamtsieg ging an Markus Ehning. Hinter dem Deutschen belegen Pius Schwitzer und der deutsche Ludger Beerbaum Rang 2.
Die Wetterprognose. Morgen ist es beidseits der Alpen ziemlich sonnig. In den Morgenstunden hat es noch stellenweise Nebel und Hochnebel. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen einige Quellwolken. Die Temperaturen erreichen im Norden um 19 Grad, im Süden wird es bis 22 Grad warm. Am Dienstag ist es im Norden nur noch teilsonnig, tagsüber gibt es einige Regenschauer. Im Süden geht es oft sonnig weiter. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 18 und im Süden bei 21 Grad.
Die Flugzeuge bleiben am Boden, manche Airline-Chefs gehen in die Luft. Wir berichten über die Flugsperre und die Polemik und konfrontieren den Chef der Schweizer Aufsichtsbehörde damit. Dies in unserem heutigen Schwerpunkt zur Asche über Europa. Dann, die Mauer ist durchlässig, doch die Grenzen bleiben. Reportage aus Nikosia am Tag der Wahl. Deutschschweizer Weltjugendtag in Gossau, was junge Katholiken über den Missbrauchsskandal in ihrer Kirche denken und islamistische Wegelagerer über Al-Qaidas Beutezüge im Sahel, die Sendung international um 18.30 Uhr gleich nach diesem Echo der Zeit. London, Paris, Frankfurt, Amsterdam, nirgendwo sonst liegen die internationalen Flugdrehkreuze so nahe beieinander wie in Europa, nirgendwo sonst ist der Verkehr so dicht, normalerweise. Doch seit drei Tagen geht praktisch nichts mehr in diesem Luftraum. Zunächst die aktuelle Lage in der Schweiz. Katrin Hug hat den Überblick.
Die Fluggesellschaft Swiss hat für morgen alle Langstreckenflüge aus der Schweiz annulliert, sowie alle Europaflüge bis morgen Abend 20 Uhr. Jean-Claude Danzel von der Swiss.
Wir haben eine kleine Hoffnung für die Flüge nach 20 Uhr, aber ein Entscheid über die Durchführung dieser Flüge wird erst morgen um Mittag getroffen.
Insgesamt streicht die Swiss morgen gut 380 Flüge mit durchschnittlich 100 Buchungen. Das heißt, gegen 40.000 Passagiere allein bei der Swiss können ihre Reise nicht antreten. Insgesamt wurden am Flughafen Zürich heute erneut gut 630 Flüge gestrichen. Jede Nacht übernachten rund 50 Gestrandete im Transitbereich, Passagiere, die ein Visum brauchen für die Schweiz. Sie erhalten Decken vom Zivilschutz und etwas zu essen aus der Kantine. Peter Richener vom Flughafen Zürich beschreibt eine wachsende Ungeduld unter diesen Gestrandeten.
Es gibt Leute, denen geht langsam die Geduld aus und auch das Geld, weil sie einfach keine Möglichkeiten sehen, zum Beispiel in ein Hotel zu gehen, zum Übernachten. Und es ist auch nicht absehbar, ob die Leute morgen oder übermorgen weiterfliegen können, weil die Flugzeuge natürlich ziemlich voll sein werden, wenn wir wieder starten mit dem Flugbetrieb.
Auch die großen Reiseveranstalter sind von den Flugausfällen betroffen. Bei Quoni hätten dieses Wochenende rund 2100 Personen abreisen oder in die Schweiz zurückkehren sollen. Für die im Ausland gestrandeten Touristen suche man neue Wege für die Rückreise, so Peter Brun von Quoni.
Wir sind momentan daran, andere Lösungen zu finden, beispielsweise Kunden von Ägypten nach Rom zu fliegen und dann von Rom mit dem Bus in die Schweiz nach Hause zu bringen.
Bei der SBB herrscht Hochbetrieb. Im internationalen Verkehr habe man ein sehr großes Reiseaufkommen. An den Schaltern müsse man weiter mit Wartezeiten rechnen, so Renzo Cicillini von der SBB. Viele internationale Züge würden auch morgen doppelt geführt. Und man könne das auch in den nächsten Tagen anbieten. Zu wenig Sitzplätze gäbe es vor allem bei Zügen aus dem Ausland in die Schweiz, so Cicillini, wenn Reisende ohne Reservation in einen Zug stiegen.
Wir empfehlen nach wie vor allen Reisenden im internationalen Verkehr zwingend eine Sitzplatzreservation vorzunehmen. Dies wird im Ausland manchmal leider nicht gemacht. Wenn diese Sitzplatzreservationen vorgenommen werden, können wir auch die Kapazitäten gut abschätzen und Sitzplätze garantieren.
Der Bericht von Katrin Hug. Die Sperrung des Himmels über Europa kostet Milliarden. Am unmittelbarsten betroffen sind die Fluggesellschaften. Und manche dieser Airlines bezweifeln inzwischen, dass das Flugverbot tatsächlich notwendig ist. Einzelne üben sogar scharfe Kritik. Thomas Ober.
An die Spitze der Kritiker des Flugverbotes stellt sich die deutsche Lufthansa. Sie greift die Behörden frontal an. Es sei skandalös, dass der Flugstopp nur auf Grundlage einer einzigen Quelle verhängt werde, hieß es bei Lufthansa. Die Sperrung des Luftraumes beruhe ausschließlich auf Computerberechnungen des Volcanic Ash Advisory Center in London. Das vom staatlichen britischen Wetterdienst betriebene Institut wies die Kritik postwendend zurück. Die Lufthansa behält sich aber vor, Schadensersatzansprüche geltend zu machen, da ihr jeden Tag massiv Umsatz entgehe, betonte ein Sprecher. Wobei eine Frage dabei völlig offen ist, wer nämlich allenfalls als Verursacher des Flugverbots zahlen müsste. Lufthansa ist der Meinung, man könne nicht alleine aufgrund von Computerberechnungen entscheiden. Lufthansa hat deshalb, wie die niederländische KLM und auch die deutsche Air Berlin, zu Testzwecken Flugzeuge von einem Standort zu einem anderen verlegt. Alle seien ohne Schäden gelandet. Es habe auch keine speziellen Ablagerungen in den Triebwerken gegeben. Bei Swiss hieß es heute, man plane nicht, eigene Testflüge durchzuführen. Der riesige volkswirtschaftliche Schaden durch die Lahmlegung des Flugverkehrs beunruhigt inzwischen auch die EU-Kommission in Brüssel. EU-Kommissionspräsident Barroso kündigte dazu eine Arbeitsgruppe an, die abklären soll, wie mit einem europaweit koordinierten Vorgehen die Kosten für die Wirtschaft möglichst gering gehalten werden können. Zudem prüft die EU-Kommission, ob allenfalls einige wenige Routen Anfang Woche wieder geöffnet werden können. Wobei klar sei, dass die Sicherheit oberstes Gebot habe. Und sage die Wissenschaft weiter nein, werde man sich daran halten. Morgen wollen außerdem die EU-Verkehrsminister eine Sondersitzung zu den Flugproblemen abhalten. Und zwar per Videokonferenz. Denn auch die Verkehrsminister sind derzeit alles andere als mobil und sind in ihren Hauptstädten blockiert.
Thomas Oberer. Es rumort also am Boden. Was ist dran an der Kritik? Wie stellen sich die Schweizer Behörden dazu? Ich sprach darüber mit Peter Müller, dem Mann, auf dem die ganze Verantwortung lastet. Er ist Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt Basel und das hält für die Schweiz an der strikten Sperre fest bis vorerst morgen 14 Uhr. Warum?
Die Aschenwolke bewegt sich leider kaum. Sie löst sich nicht auf. Sie ist also ziemlich stationär. Das heißt, die Gefahrenlage bleibt die gleiche. Diese Einschätzung wird geteilt auch in unseren Nachbarstaaten. Deshalb halten wir die Sperre aufrecht.
Wie sind denn die Perspektiven angesichts dieser stabilen Wetterlage einerseits und der Tatsache, dass in Island der Vulkan ja offenbar keinerlei Beruhigung zeigt? Kann das denn noch Tage, noch Wochen gehen?
Ja, die Perspektiven sind beunruhigend. Ich möchte keine Prognose wagen, aber wir können sicherlich im jetzigen Zeitpunkt keine Entwarnung geben. Unser Anliegen ist es, in regelmäßigen Abständen jeweils die Situation wieder zu analysieren.
Worauf stützen sich Ihre Informationen? Es heißt, eine Fachstelle in London liefere alle relevanten Daten. Was sind das für Informationen und was für Schlüsse lassen sich daraus ziehen?
Die ICAO, das ist die Internationale Zivilluftorganisation, hat ein Überwachungssystem für den Fall von Vulkanausbrüchen installiert. Und dieses Überwachungssystem ist ein weltweites mit Stationen in Europa, in Asien, in Afrika, in Amerika. Die Station am Ort, an welchem der Vulkan ausbricht, übernimmt dann die Federführung. Dieses Überwachungssystem ist in methodischer Hinsicht das Beste, was auf der Welt existiert. Und wir haben auch keinerlei Gründe an der Zuverlässigkeit dieses Modells zu zweifeln, denn unterdessen sind in der Schweiz doch auch Messungen gemacht worden. Die ETH hat einen Versuchsballon in die Luft gelassen. Sie wird diesen Versuch auch wiederholen. Und die EMPA ihrerseits hat nach einem anderen Modell gerechnet und ist auf die gleichen Kurven gekommen wie eben dieses Vulkaninstitut in London. Also die Daten sind ein Stück weit gehärtet.
Und diese Daten bestätigen, dass die Aschekonzentration flächig so hoch ist, dass sie keine Flüge zulassen können?
Diese Messungen finden jeweils an einem Punkt statt. Wir können natürlich nicht die Dichte in der ganzen Wolke messen, aber aufgrund der Daten, die nun vorliegen, müssen wir davon ausgehen, dass wir keine Entwarnung geben können.
Halten denn Ihre Kriterien auch Stand angesichts der Kritik einzelner Fluggesellschaften, darunter auch durchaus namhafter wie der Lufthansa und der KLM, die sagen, die Verbote seien überzogen?
Ja, die Kriterien halten Stand. Es werden jetzt von diesen Gesellschaften Versuche gemacht, um herauszufinden, wie viel Schaden die Partikel in diesen Wolken verursachen können. Dazu wissen wir noch wenig, aber es ist natürlich eines der ersten Anliegen auch unseres Amtes, jetzt diese Informationen zu vernetzen, damit wir dann nicht nur die Zusammensetzung der Wolke kennen, sondern auch mehr wissen über die Auswirkungen, die diese Partikel in der Wolke auf die Flugzeuge haben können.
Lufthansa und KLM sagen, sie haben solche Testflüge durchgeführt und keinerlei Beschädigung festgestellt.
Das haben wir zur Kenntnis genommen. Diese Tests werden weitergehen. Wir werden jetzt in internationaler Zusammenarbeit sofort daran ausgehen, die Schlussfolgerung zu ziehen. Aber im jetzigen Zeitpunkt kann man dazu noch keine Aussagen machen.
Stehen Sie eigentlich im Austausch mit den europäischen Luftraumbehörden? Wie wird entschieden? Jedes Land für sich selbst oder in Koordination?
Die Kompetenz zum Entscheid liegt bei den nationalen Aufsichtsbehörden. Aber selbstverständlich sind wir ganz eng vernetzt, denn wir gehen ja davon aus, dass unser Luftraum ein vergleichsweise kleiner ist und es würde wenig Sinn machen, wenn wir Maßnahmen ergreifen würden, die im Widerspruch stünden zu den Maßnahmen, die in den Nachbarstaaten festgelegt werden.
Die EU-Kommission sagt jetzt oder fragt sich zumindest, ob sie allenfalls Montag einzelne Flugstrecken öffnen könnte. Wäre sowas für Sie auch eine Option?
Darüber müsste man reden. Dazu braucht es eine sehr sorgfältige Analyse. Aber es ist klar, dass je länger dieser Zustand andauert, desto größer der Druck werden wird, dass die Luftfahrt mindestens zu einem Teil wieder in Gang gesetzt werden kann.
Spüren Sie diesen Druck schon? Eben, es geht um Milliarden und um große Teile der Volkswirtschaft bei dem Entscheid, den Sie verantworten.
Selbstverständlich spüren wir den Druck. Allerdings muss man auch sagen, dass gerade auch die Swiss betont hat, und ich bin froh, dass sie dies getan hat, dass für sie auch in dieser Situation die Devise Safety First, also Sicherheit zuerst, weiterhin gilt.
Sagt Peter Müller, der Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt. Heute wählt der Norden Zyperns einen neuen Präsidenten. Die Meinungsumfragen geben dem Herausforderer, dem ehemaligen konservativen Ministerpräsidenten Derviş Eroglu, gute Chancen, seinen linksgerichteten Rivalen Mehmet Ali Talat aus dem Präsidentenamt zu vertreiben. Das hätte Folgen für die Bemühungen für die Wiedervereinigung der geteilten Insel. Eroglu strebt eine Zwei-Staaten-Lösung an. Talat will dagegen die Verhandlungen mit den Inselgriechen im Süden Zyperns über eine einheitliche Republik fortsetzen. Werner van Gent war für uns in Nicosia.
Noch immer ist die Altstadt von Nicosia zweigeteilt. Die von der UNO überwachte Pufferzone trennt den türkischen Norden vom griechischen Süden. Seit dem Krieg im Sommer 1974 war die sogenannte grüne Linie jahrzehntelang undurchdringbar. Unzählige Initiativen zur Beilegung des Konfliktes sind seither gescheitert. Erst vor wenigen Jahren haben beide Seiten sich auf eine langsame Öffnung eingelassen. An verschiedenen Stellen ist die Demarkationslinie durchlässig geworden. Und davon machen tausende Inseltürken und Griechen und ebenso viele Touristen rege Gebrauch, wie zum Beispiel hier an der Ledererstraße. Von der ehemaligen Todeszone, die aus mehreren Straßenzügen von ausgebrannten und halb verwüsteten Häusern bestand, ist wenig mehr zu sehen. Auf der griechischen Seite des Überganges stehen Polizisten. Sie kontrollieren aber die Passanten nicht, denn aus griechischer Sicht ist der Norden ein integrierter Teil der Republik Zypern. Das Problem besteht für sie ausschließlich darin, dass der Norden seit 1974 von rund 40.000 türkischen Soldaten besetzt gehalten wird. Anders 100 Meter nördlich. Hier betritt man die völkerrechtlich nicht anerkannte türkische Republik Nordzypern. Für die Türken hat die Invasion der türkischen Truppen vor 36 Jahren den Frieden gebracht. Es wird eifrig gestempelt und kontrolliert. Und wenn eine britische Touristin auf dem Weg in den Süden den türkischen Kontrollposten negiert, da wird sie von einem Polizisten zurückgepfiffen. Madame, checkpoint again. Madame, nochmals beim Checkpoint vorbeischauen. Hier an der Lederer Straße wird sichtbar, wie verworren die Zypern-Problematik immer noch ist. Und ob diese Situation sich je ändern wird, das hängt momentan vor allem vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen ab. Der Inhaber eines privaten Radio- und Fernsehsenders im Norden, Hasan Kafeciyoglu, bringt es auf den Punkt. Es gibt bei diesen Wahlen nur einen Kandidaten, der für eine Föderation von Griechen und Türken eintritt, und einen Kandidaten, der eine Zwei-Staaten-Lösung anstrebt, also eine klare Teilung. Noch vor 5 Jahren schien der Durchbruch garantiert. Im Süden regierte der Kommunist Dimitris Christofias, im türkischen Norden gewann der Sozialdemokrat Mehmet Ali Talat. Zwei Linke, zwei persönliche Freunde, beide schworen, eine Wiedervereinigung erreichen zu wollen. Seither haben sie sich rund 70 Mal getroffen und insgesamt 30 kleine und kleinste Schritte zur Lösung des Konfliktes ausgehandelt. Doch jetzt sagen die Umfragen eine Niederlage von Mehmet Ali Talat voraus. Würde das bedeuten, dass die Mehrheit im Norden nun keine Wiedervereinigung mit dem Süden mehr wünscht? Nein, meint Hasan Kafeciyoglu, für ihn wird Talat bestraft für seine Unfähigkeit, die Wirtschaft in Ordnung gebracht zu haben.
But unfortunately those communist men, then they come to the power and you gave them some, finish.
Leider ist das so mit diesen Kommunisten. Sobald sie an der Macht sind, vergessen sie alles. Und was geschieht im Falle einer Abwahl von Talat mit den Verhandlungen? Die Schriftstellerin Sevgül Uludag ist pessimistisch.
They don't have the experience of sitting together.
Das Problem mit den Leuten von Eroglu ist, dass sie die Inselgriechen nicht kennen. Sie haben nie mit ihnen zusammen gegessen oder getrunken. Es gibt viel Misstrauen. Ich persönlich bin überzeugt, dass sich das in die Verhandlungen niederschlagen wird. Eroglus Politik war ja immer die Zwei-Staaten-Lösung. Das hat sich bis heute nicht geändert. Talat hat einmal gesagt, er könne die Wiedervereinigung in wenigen Monaten unter Dach und Fach bringen. Die wenigen Monate dauerten dann aber 5 lange Jahre. Vielleicht war das zu viel für die Mehrheit der Inseltürken, die eigentlich ein großes Interesse an einer Wiedervereinigung mit den Griechen unter dem Dach der Republik Zypern haben müssten. Denn diese Republik ist seit 2004 Mitglied der EU, wird aber offiziell nur von den Inselgriechen vertreten, weil die Inseltürken lange Zeit ihren eigenen Staat haben wollten.
Die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche sorgen weltweit für Empörung, Bestürzung. Heute gab es ein Zeichen dazu vom Papst, der sprach auf Besuch in Malta mit Missbrauchsopfern. Dieses Wochenende trafen sich im St. gallischen Gossau rund 700 junge Katholiken zum sogenannten Deutschschweizer Weltjugendtag. Wie denkt die katholische Jugend über den Missbrauchsskandal? Ostschweiz-Korrespondent Silvio Lichti war dort.
Die Band auf der Bühne im Festzelt gibt den Takt an und der Videobeamer über den Köpfen der jungen Gläubigen projiziert den Liedtext an die Wand. «Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt», singen sie aus vollen Kehlen. Jeder macht mit, die Stimmung ist gut. Draußen vor dem Zelt steht Martin Itten, der 23-Jährige ist Vereinspräsident des Weltjugendtags. Gemeinsames Singen, gemeinsames Beten und gemeinsam den katholischen Glauben erleben, dies seien wichtige Bestandteile dieses Wochenendes.
Wir wollen wirklich, dass jeder Jugendliche, der hierher kommt, dass er einen Schritt näher zu Gott machen kann, dass er vielleicht Antworten findet auf seine Fragen, dass weitere Fragen ausgelöst werden, die ihn weiterbringen im Leben. Das ist uns wichtig.
Der Weltjugendtag soll ein Fest des Glaubens sein, betont Martin Itten. Dennoch steht dieser Weltjugendtag unter einem etwas anderen Stern. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche hat auch ihn betroffen gemacht. Er beschäftige ihn stark und auch bei den Vorbereitungen für dieses Wochenende sei dieses Thema diskutiert worden.
Wir haben uns ganz intensiv damit befasst im Organisationsteam, wie wir darauf reagieren wollen. Uns ist ganz wichtig, dass wir das Thema nicht unter den Tisch wischen. Es ist ein Thema, das auch die Jugendlichen beschäftigt, auch irritiert vielleicht. Wir wollen gezielt auch Raum schaffen für dieses Thema. Nur ist es so, dass der Weltjugendtag an sich eben ein Fest des Glaubens sein soll.
12 Uhr, Mittagspause. Die Jugendlichen strömen aus dem Zelt, fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Tische und Bänke fehlen auf dem Festivalgelände, man macht es sich auf dem Rasen gemütlich. Der Missbrauchsskandal habe sie betroffen zurückgelassen, sagt zum Beispiel Magdalena Hecklin aus dem Kanton Zug.
Das hat mich sehr beschäftigt und es ist auch wirklich ein Schmerz, weil man weiss ja auch, man gehört irgendwo zu dieser Kirche und das ist nicht etwas, was einem nicht betrifft, weil die sind, also, ja, das betrifft dann letztlich alle und eben, es ist etwas, wo man auch nicht gut machen kann, wo einem einfach die Worte fehlen.
Alle sind sich einig, was passiert ist, ist schlimm und schockierend. Doch die Art und Weise, wie die Dinge nun dargestellt würden, passt vielen, so zum Beispiel auch Ramon Murmann aus dem Wallis, gar nicht. Er nimmt die Kirche in Schutz.
Für mich sieht es ein bisschen so aus, als ob das einfach nur ein Anlass ist, für mal wieder über die Kirche herzufahren und vielleicht die Kirche ein bisschen als Sündenbock darzustellen. Ich persönlich finde, dass der Papst eigentlich eine grossartige Arbeit macht und auch sonst, wenn man das vielleicht richtig würde anschauen, die Verbrechen von Priestern und so weiter, es sind auch nur Menschen und das ist eine sehr schwierige Aufgabe.
Ein paar Meter weiter sitzt Patricia Schubiger aus dem Aargau. Sie spricht von einem traurigen Kapitel, es stimme sie nachdenklich und sie leide mit den Opfern mit. Man dürfe die katholische Kirche nun jedoch nicht nur auf diese Missbrauchsfälle reduzieren.
Ich denke, es ist auch wichtig, nicht nur von dem zu reden, weil es ist nicht der Kern vom Glauben, es ist nicht der Kern von dem Fest, es ist nicht der Kern von der Kirche.
Auch wenn das Thema Missbrauch nicht im Zentrum steht, haben die Jugendlichen aber offensichtlich Fragen an die katholischen Würdenträger, die sie gerne beantwortet hätten.
Silvio Liechti war am Deutschschweizer Weltjugendtag in Gossau. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin und für die Nachrichten Thomas Kühnzi. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.